Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Haben Sie schon einmal erlebt, dass Ihnen jemand etwas sehr Unangenehmes sagt und damit voll bei Ihnen ins Schwarze trifft? Etwas, was Sie eigentlich nicht hören möchten, aber innerlich wissen Sie ganz genau, dass diese Person recht hat. In dieser Sendung über die ersten Verse des alttestamentlichen Buches Haggai werden wir Zeuge einer solchen Situation. Denn der Prophet Haggai ist von Gott beauftragt, den Israeliten eine unangenehme Botschaft zu überbringen. Und schon die ersten Verse sind wie eine Diagnose von einem Arzt. Auf den ersten Blick ist diese Diagnose nicht besonders erfreulich. Aber nur mit Hilfe dieser Diagnose ist es überhaupt möglich, die nächsten Behandlungsschritte zu unternehmen, um schließlich eine Heilung möglich zu machen. Schön, dass Sie sich wieder Zeit nehmen für unsere Sendereihe durch die Bibel. Ich heiße Sie herzlich willkommen dazu. Haggai war ein Prophet, der vor allem unter den Juden wirkte, die aus dem 70-jährigen Exil in Babylon nach Jerusalem zurückgekehrt waren. Wenn wir uns mit dieser Phase der jüdischen Geschichte beschäftigen, lohnt es sich, parallel zu den prophetischen Büchern auch die historischen Bücher der Bibel zu beachten, die denselben Zeitraum betreffen. Sie helfen uns, die Botschaften der Propheten in die historische Situation einzuordnen und liefern uns die historischen Details, um manche Botschaften besser zu verstehen. Dabei gehören bestimmte Bücher zueinander und müssen auch gemeinsam gesehen werden. Einerseits beleuchten Esra, Nehemia und Esther die historischen Hintergründe einer bestimmten Periode des Volkes Israel. Andererseits finden wir in den Büchern Haggai, Sacharja und Maleachi prophetische Botschaften, die Gott in dieser Zeit an das Volk weitergegeben hat. Zusätzlich sollte auch das Buch Daniel unbedingt einbezogen werden, um ein Verständnis dieser Periode zu gewinnen. Alle diese biblischen Bücher gehören zusammen und bilden eine Einheit. Haggai und Sacharja waren in derselben Zeit als Propheten aktiv, auch wenn sie eine unterschiedliche Ausrichtung und Botschaft hatten. Beide ermahnten und ermutigten den Rest des zurückgekehrten Volkes, den Tempel wieder aufzubauen und die Stadtmauer Jerusalems wieder zu errichten. Im Buch Esra, am Anfang von Kapitel 5, wird berichtet: Es weissagten aber die Propheten Haggai und Sacharja, der Sohn Iddos, den Juden, die in Juda und Jerusalem wohnten, im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war. Da machten sich auf Serubbabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, und fingen an, das Haus Gottes zu Jerusalem aufzubauen, und mit ihnen die Propheten Gottes, die sie stärkten. Wie wir sehen, werden im historischen Buch Esra sowohl Haggai als auch Sacharja erwähnt, die das Volk zum Aufbau des Tempels ermutigten und es unterstützten. Ebenfalls im Buch Esra, und zwar in Kapitel 6, Vers 14, lesen wir: Die Ältesten der Juden bauten, und es ging vonstatten durch die Weissagung der Propheten Haggai und Sacharja des Sohnes Iddos, und sie bauten und vollendeten es nach dem Befehl des Gottes Israels und nach dem Befehl des Kyros, Darius und Artasasta, der Könige von Persien. Soweit zwei Beispiele dafür, wie eng die historischen und die prophetischen Bücher der Bibel miteinander verzahnt sind. Kommen wir nun zum Buch Haggai. In Vers 1 wird der Dienst des Propheten Haggai vorgestellt. Dort heißt es: Im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tage des Monats, geschah des Herrn Wort durch den Propheten Haggai zu Serubbabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem Hohenpriester. Durch die Erwähnung des Regierungsjahres von König Darius können wir aufgrund der historischen Aufzeichnungen das exakte Datum dieser Prophetie ermitteln. den 1. September im Jahr 520 vor Christus. Deshalb lässt sich die Abfassung des Buches Haggai sehr genau datieren, nämlich nach der Regierungszeit des heidnischen Herrschers Darius. Wie wir in der letzten Sendung schon gesehen haben, ist es eine Besonderheit, dass sich Haggai in der Zeitrechnung an der Regierungszeit eines heidnischen Herrschers orientiert. Die Propheten vor ihm nahmen immer die Regierungszeiten der israelitischen Herrscher als Datierungsmaßstab. Haggai schreibt also in den Zeiten der Heiden, worauf auch Jesus in Lukas 21, Vers 24 anspielt. Jesus sagt voraus, die Menschen werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt unter alle Völker, und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Haggai erwähnt am Anfang unseres Bibeltextes, dass des Herrn Wort durch den Propheten Haggai geschah. Immer wieder bezieht sich das kleine Buch Haggai auf das Wort des Herrn. Dadurch wird deutlich, dass Haggai nicht aus eigener Autorität geredet hat, sondern Gottes Wort an das Volk Israel verkündigt. Dann werden zwei Personen erwähnt, an die Gott sein Wort richtet. Die erste Person ist Serubbabel. Der Name Serubbabel, ein heidnischer Name, bedeutet gepflanzt in Babylon, was sicher darauf hindeutet, dass er in der Verbannung in Babylon geboren wurde. Er gehörte zur Linie des Königs David und war der Enkel von Jojachin, wie wir im ersten Buch der Chronik nachlesen können. Er wurde von König Kyros zum Gouverneur von Juda bestimmt. Ebenso wird Jeschua, der Sohn Jozadaks, genannt. Jozadak war Priester in der Zeit der babylonischen Belagerung, wie es ebenfalls im ersten Buch der Chronik dokumentiert ist. Er war der geistliche Führer des Volkes. Wir sehen also, dass Gott seine Botschaft zuerst an die geistlichen und politischen Führer richtet, an Serubbabel und Jeschua. Als die Israeliten aus der babylonischen Verbannung in ihr Land zurückkehrten, waren sie voller Erwartung und Begeisterung. Sie wollten ihre ehemalige Hauptstadt Jerusalem, den Tempel und die Stadtmauer wieder aufbauen. Doch ihnen begegneten große Widerstände, die übermenschliche Anstrengungen erforderten. Dadurch wurden sie derart entmutigt, dass sie zwar begannen, den Tempel wieder aufzubauen, diese Arbeiten aber schon bald zum Erliegen kamen. Die Herausforderungen schienen zu groß. So entschieden sie, dass es nicht die richtige Zeit für den Aufbau sei. Mit anderen Worten, sie entschieden sich zu einer falschen Konsolidierung, um den Status quo zu erhalten. Sie sagten sich, das ist schwierig, das scheint nicht Gottes Wille zu sein. In Vers 2 unseres Bibeltextes lesen wir nun, wie Gott diese Herzenshaltung wahrnimmt. Dort steht, so spricht der Herr Zebaoth, dies Volk spricht, die Zeit ist noch nicht da, dass man des Herrn Haus baue. Interessant ist, dass Gott Israel hier als dies Volk bezeichnet. Gewöhnlich nennt er es ja mein Volk, doch hier nicht. Das bedeutet nicht, dass Gott sein Volk enterbt hätte, doch drückt dies deutlich sein Missfallen über das Verhalten des Volkes aus. Die Israeliten handeln entgegen Gottes Willen, aber sie verdecken ihren Ungehorsam mit einer fromm klingenden Ausrede. Gott scheint den Bau des Tempels jetzt nicht zu wollen. Was Haggai ihnen sagt, ist schmerzhaft. Er legt den Finger in die Wunde des Volkes Israel. Doch nicht nur Israel hatte dieses Problem. Auch wir als Christen heute haben dieses Problem manchmal. Ist es nicht so, dass wir einen eingeschlagenen Weg ganz gern mal abbrechen oder uns nicht einmal auf den Weg machen, obwohl wir den Eindruck hatten, es wäre Gottes Wille? Und dass wir dann diese Umkehr sogar fromm begründen? Manchmal mit den Worten, dass Gott uns etwas anderes gezeigt hätte. Auch Pfarrer, Pastoren und andere Mitarbeiter kommen gelegentlich in diese Versuchung, wenn die Verhältnisse in der Gemeinde schwierig sind. So mancher geht dann mit den Worten, Gott hat mich an einen anderen Ort berufen. Ich vermute, nicht selten handelt es sich um dieselbe Ausrede, die das Volk Israel zur Zeit von Haggai hatte. Die Israeliten sagten, es ist die falsche Zeit, dieses Bauprojekt fortzusetzen und zu vollenden. Ich erinnere mich daran, als ich in einer Stadt, in der ich als Pastor diente, die Gemeinde durch einen Veränderungsprozess leiten musste. Es war eine Gemeinde, die schon viele Jahre keine Veränderungen zugelassen hatte. So waren die vielen Stühle im Gemeindehaus vor 50 oder 60 Jahren für die Menschen von damals gekauft worden. Wir entdeckten, dass die Stühle um einige Zentimeter kleiner waren als die Stühle von heute, weil die Menschen damals kleiner waren. So entschieden wir als Gemeindeleitung, neue Stühle zu kaufen, damit die Menschen von heute bequem darauf sitzen können. Doch wir bekamen den größten Widerstand von den frömmsten Leuten in der Gemeinde. Sie könnten es nicht ertragen, dass man für so etwas Nebensächliches so viel Geld ausgeben wolle. Man solle das Geld lieber für die Mission spenden, hieß es. Aber die Mehrheit der Gemeinde schloss sich der Entscheidung der Gemeindeleitung an. Um den Gegnern dieser Veränderung entgegenzukommen, schlug ich vor, die nächste Kollekte für die Mission zu verwenden. Ich lud alle ein, die lieber die Mission unterstützen wollten, statt sich an der Anschaffung neuer Stühle zu beteiligen, bei dieser Kollekte in besonderer Weise zu spenden. Ich hoffte, dadurch eine besonders großzügige Kollekte zu erhalten. Doch was war das Ergebnis? Gerade diese Kollekte fiel besonders mager aus. Offensichtlich wollten diejenigen, die sich so sehr gegen neue Stühle ausgesprochen hatten, weder für die Mission noch für irgendetwas anderes spenden. Und das taten sie sozusagen unter dem Vorwand, Mission statt höhere Stühle. Gott will keine neuen Stühle. Es ist nicht an der Zeit, Geld in die Ausstattung unseres Gemeindehauses zu stecken. Doch aus meiner Sicht passiert es allzu oft, dass veranschlagtes Geld für das Reich Gottes mit besonders fromm klingenden Argumenten zurückgehalten wird. Als Gemeinde ist es wichtig, hier besonders wachsam zu sein und die echte, dahinterliegende Einstellung zu erkennen. Liebe Hörer, in jeder Gemeinde, in der ich als Pastor tätig war, wurden irgendwelche Veränderungen vorgenommen. Grundsätzlich bin ich dafür, dass heruntergekommene Räumlichkeiten und Gebäude renoviert und restauriert werden, so dass sich die Menschen darin wieder wohlfühlen. Dagegen habe ich nie an einem Neubau mitgewirkt. Doch in jeder Gemeinde gab es jeweils eine kleine Gruppe, Gott sei Dank nur eine kleine Gruppe, die sich nicht engagieren wollte. Stattdessen wurde alles kritisiert, was mit einer Veränderung des bisherigen einherging. Und oft argumentierte man damit, dass man das Geld lieber für die Mission spenden sollte, statt es in die Renovierung des eigenen Gemeindehauses zu stecken. Doch auch dazu waren diese Leute oft nicht bereit. Das Volk Israel, an das Haggai sich wendet, argumentierte genauso. Doch Haggai erkennt das eigentliche Problem und stellt die richtige Diagnose. Es ist Gottes Diagnose. In den Versen 3 und 4 unseres Bibeltextes lesen wir: Und des Herrn Wort geschah durch den Propheten Haggai. Aber eure Zeit ist da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt, und dies Haus, gemeint ist der Tempel, muss wüst stehen. Es ist doch interessant. Diejenigen, die als Entschuldigung anführten, dass es angeblich nicht dran sei, Gottes Haus, den Tempel, wieder aufzubauen, hatten alle Zeit und alles Geld der Welt, um ihre eigenen Häuser fertigzustellen. Und dabei ging es nicht nur um das Nötigste, sondern sie hatten Zeit, Geld und Energie, um alles luxuriös zu gestalten. Sie wohnten, wie es heißt, in getäfelten Häusern. Seit 15 Jahren waren sie damit beschäftigt, ihre eigenen Häuser zu verschönern und entsprechend auszustatten. Und das Haus Gottes, der Tempel, lag immer noch in Trümmern. Ich habe eine ähnliche Einstellung in den vielen Jahren meines Dienstes erlebt. Immer wieder bin ich Menschen begegnet, die mir zuerst gesagt haben, dass sie sich in der Gemeinde engagieren wollten und auch einen Dienst begonnen haben. Dann aber, wenn es schwierig und anstrengend wurde, sagten sie: Ich glaube, Gott will, dass ich jetzt etwas anderes mache. Oder: Ich spüre, dass Gott mir eine neue Aufgabe zeigt. Meine eigene Erfahrung ist, dass Herausforderungen, Schwierigkeiten und Anfechtungen Gelegenheiten sind, um meine eigene Standfestigkeit zu erproben. Doch manche Menschen fliehen in solchen Phasen vor dem Platz, an den Gott sie gestellt hat. Gleichzeitig kann man häufig beobachten, dass Menschen, wenn es um ihre eigenen Belange geht, sehr wohl ausdauernd und hingebungsvoll an einer Sache dranbleiben. Wenn es um den eigenen Vorteil geht, entwickeln Menschen manchmal sehr viel Energie und Leidenschaft. Ich war oft traurig und betroffen, mit welchen Ausreden Menschen sich entschuldigt haben, wenn es um den Dienst im Reich Gottes und um die Mitarbeit für Gott ging. Sicher lag es oft daran, dass sie nicht wirklich wussten, was Gottes Wille ist. Sind Schwierigkeiten und Widerstände ein Zeichen dafür, dass Gott ein bestimmtes Vorhaben nicht will? Nun, ich bin davon überzeugt, dass man dies nicht einfach so sagen kann. Denn wenn wir uns verschiedene Geschichten in der Bibel anschauen, sehen wir, dass Gott vielen Männern und Frauen durchaus manches zugemutet hat. Abraham zum Beispiel lebte in Ur in Chaldäa. Dieser Mann, der Vater der Israeliten werden sollte, war zweifellos ein guter Geschäftsmann. Er hatte eine kleine Firma in Ur, einer hochentwickelten und wohlhabenden Stadt seiner Zeit. Ur war eine Stadt, in der Luxus wichtig war. Doch eines Tages sprach Gott zu Abraham und forderte ihn auf, Ur zu verlassen. Als Abraham diesen Auftrag von Gott bekam, hätte er leicht argumentieren können, ich muss den Herrn missverstanden haben, er würde mich doch niemals dazu auffordern, diesen wunderbaren Ort zu verlassen. Das Leben hier ist so einfach und angenehm, ich kann nicht glauben, dass Gott es wirklich will, dass ich diese schöne Stadt verlasse und meine Firma aufgeben soll. Doch genau das war der Fall. Das Leben für Abraham wurde komplizierter und schwieriger. Ich denke aber auch an die vielen Missionare in der Welt, die in ihrem Dienst für andere Menschen große Opfer bringen. Warum tun sie das? Weil sie glauben, dass Gott sie dort haben und gebrauchen will. Vielleicht sollte auch der eine oder andere von uns auf dem Missionsfeld sein. Doch wir sind so beschäftigt mit unseren Angelegenheiten, unseren Zielen und unserer Karriere, die wir im Leben verfolgen, dass wir den eigentlichen Auftrag, den Gott uns gegeben hat, nicht erfüllen. Wir sind zwar aktiv und fleißig wie eine Ameise, aber doch tun wir nicht, was Gott sich ursprünglich für uns und unser Leben gedacht hat. Um noch einmal auf die Geschichte mit den Stühlen im Gemeindesaal zurückzukommen. Was die Ausstattung von Gemeindehäusern und Kirchen betrifft, lässt sich vermutlich kein allgemeingültiges Urteil treffen. Ich war auf meinen Reisen oftmals in Ländern unterwegs, in denen ich auf prachtvoll gestaltete Kirchen gestoßen bin, während die Menschen in der Nachbarschaft unter primitiven Umständen in bitterer Armut lebten. Aus meiner Sicht ist das nicht in Ordnung. Andererseits sollte eine christliche Gemeinde ihre Kirche oder ihr Gemeindehaus nicht verlottern lassen. Wie will man einen außenstehenden Menschen beispielsweise für den Besuch eines Gottesdienstes gewinnen, wenn man sich dort selbst nicht wohlfühlt, allein aufgrund der düsteren Atmosphäre? Als ich einmal eine ziemlich heruntergekommene Kirche besuchte, erklärte man mir den Zustand des Gebäudes damit, dass man alles Geld für die Mission ausgebe. Doch als mich der Pastor anschließend zu sich nach Hause einlud, fühlte ich mich dort wie ein Fürst. Das Gästezimmer war schöner als jeder einzelne Raum des Gemeindezentrums. Sein Haus hatte wahrscheinlich sehr viel Geld gekostet, und ich musste mich zurückhalten, um nicht etwas darüber zu sagen. Vielleicht hätte er selbst ein bisschen bescheidener leben sollen, um etwas für die Mission und für das Gemeindezentrum übrig zu behalten. Liebe Hörer, ich bitte Sie, sich selbst einmal die Frage zu stellen, wie sieht das Verhältnis bei mir aus? Wie viel gebe ich ausschließlich für mich aus und wie viel für Gottes Reich? Ich weiß, hier wird es sehr persönlich, aber vielleicht finden Sie ja heute Zeit, einmal eine ehrliche Aufstellung über Ihre Ausgaben zu machen. Ein wohlhabender Mann lud mich einmal in ein außergewöhnlich teures Lokal ein. Nach dem Essen gab er ein sehr großzügiges Trinkgeld. Danach besuchten wir eine christliche Veranstaltung, die überaus ansprechend und ermutigend war. Am Ende wurde dort eine Kollekte eingesammelt. Doch leider legte dieser Mann nur eine kleine Münze auf den Kollektenteller. Es war viel weniger, als er selbst der Bedienung im Restaurant als Trinkgeld gegeben hatte. Und ich fragte mich, ist Gott und seine Sache ihm denn nur so wenig wert? Die Israeliten zur Zeit Haggais entschuldigten sich mit der Ausrede, es ist jetzt nicht die richtige Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Aber Gott fragte sie, warum ist es dann die Zeit, dass ihr eure Häuser errichtet und sie außerdem noch luxuriös ausstattet? In den Gemeinden heute erleben wir eine Menge Heuchelei. Und manchmal macht es mich traurig, wenn ich höre, wie Christen davon erzählen, was sie für Gott tun, ich aber gleichzeitig sehe, dass sie ein Vielfaches mehr an Energie und Leidenschaft und Geld in ihre eigenen Dinge stecken. Auch als Haggai dem Volk diese Botschaft überbringt, tut es weh. Klar ist, dass er damit nicht den Beliebtheitswettbewerb gewinnen kann. Nein, er hat als Prophet eher die Rolle eines Weckers. Auch der Wecker ist nicht der beliebteste Gegenstand im Haus. Trotzdem werfen wir ihn nicht in den Müll, denn wir wissen, dass der Wecker sehr wichtig ist. Auch wenn er uns jeden Morgen unsanft aus dem Schlaf reißt, brauchen wir ihn, sonst würden wir nicht rechtzeitig wach werden. Und daran ändert im Prinzip auch die Art des Klingeltons nichts. Ein Wecker bleibt eben ein Wecker. Aus diesem Grund brauchen auch wir in unserer Gesellschaft ehrliche, weckende Stimmen, so wie Haggai es damals für sein Volk war. Wir leben in einem Teil der Welt, der erfolgreich, mächtig, gemütlich und satt ist. Wir haben uns daran gewöhnt, dass uns keiner in unserem Wohlstand und Wohlergehen stört. Wo gibt es Menschen, die uns aus unserer Bequemlichkeit wecken dürfen, wie ein guter Wecker oder gar eine Sirene? Wenn Johannes der Täufer oder einer der ersten Prediger der Frühkirche heute leben und genauso unrecht öffentlich anprangern würde, wie er es damals getan hat, würde man ihm wohl den Kopf abreißen. Das ist auch der Grund dafür, warum die Propheten Gottes niemals besonders beliebt waren. Man hat sie eher gesteinigt und verfolgt, als bejubelt und gemocht. Sie waren nicht beliebt, weil ihre Botschaft unbequem war. So ist auch Haggai und seine Botschaft ein wichtiges Alarmsignal. Er weckt uns, ja, stört uns empfindlich. Und das lieben wir nicht. Genauso wie die Menschen zu Haggais Zeiten es nicht mochten. Sie waren gerade aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt und erfreuten sich ihres wiedergewonnenen Wohlstands. Da wollten sie sich nicht auch noch einer solch unangenehmen und unbequemen Botschaft aussetzen. Deshalb musste Haggai diese schwere Rolle einnehmen. Er war Gott gehorsam, indem er den Auftrag ausführte, sein Volk zu wecken. Und dazu bediente er sich, wie wir noch sehen werden, sehr ungewöhnlicher Methoden. Haben Sie von einem Arzt schon einmal eine unangenehme Diagnose mitgeteilt bekommen? So eine ärztliche Diagnose ist nicht angenehm, aber wichtig. Genau so mutet uns Gott manchmal unangenehme Botschaften zu, weil er unser Bestes will. Und deshalb ist es wichtig, solchen Botschaften nicht auszuweichen, sie nicht zu überhören. Ich wünsche Ihnen stets offene Augen und Ohren und ein offenes Herz für Gottes wohlmeinendes Reden. Er segne Sie.